Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es in diesem Podcast ums Wasser. Nach den jüngsten Sintfluten, die wir in Hamburg erlebt haben, ein hochaktuelles Thema. Wie stellt sich die Stadt auf den Klimawandel ein? Wie kann Wasser schneller versickern und trotzdem stets verfügbar sein? Ich glaube, die Antwort auf diese Fragen kann einer ganz besonders gut geben, nämlich der Hamburg-Wasser-Geschäftsführer Ingo Hannemann. Herr Hannemann, schön, dass Sie da sind.
Moin, Herr Iken.
Ich habe schon mit den Sintfluten angefangen, über die reden wir gleich, aber erstmal vielleicht über die Schönheiten der Stadt. Sie dürfen mir verraten, was Ihre Lieblingsstadt ist.
Ja, meine Lieblingsstadt ist London. Ich bin zum ersten Mal mit 15 dort gewesen, für einen Tag nur. Da war ich mit einer Jugendfreizeit irgendwo im Umland. Und seitdem immer wieder, auch mal ein paar Tage länger. Und ich finde die Stadt einfach klasse. Die vibriert. Die ist weltoffen, genau wie Hamburg übrigens. Wir haben Gemeinsamkeiten zwischen Hamburg und London. Nicht nur William Lindley, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, der die ersten großen Wasserversorgungs- und Entwässerungsanlagen gebaut hat. Nicht zuletzt die Beatles auch. Ich bin seit meinem, 9. oder 10. Lebensjahr großer Beatles-Fan. Und was ich an London besonders schön finde, ist moderne oder aktuelle Sachen mit gleichzeitig einer gewissen Morbidität, wenn man sich die Tube anguckt. Und nicht zuletzt, die letzten Mal, wo ich da war, ist das Wetter immer besser gewesen, als man das eigentlich so kennt. Also insoweit eine Reihe von Parallelen auch zu Hamburg.
Und Olympische Spiele gab es in London, anders als in Hamburg.
Stimmt.
Ihr Lieblingsstadtteil?
Mein Lieblingsstadtteil ist tatsächlich Rothenburgs Ort. Das ist der Stadtteil in Hamburg, in dem wir ja unsere Hamburg-Wasserzentrale haben. Erstmal ganz egoistisch gesehen, ich habe das Büro dort auf unserem Campus Hamburg-Wasser. Sehr viel Blau, sehr viel Grün, mit Blick übrigens auf den halbfertigen Elbtower. Aber ich finde, wenn man von dort in Richtung der Stadt guckt, über die Hafencity hinweg oder eben auch die Entwicklung, die jetzt aufwärts an Bille und Elbe entstehen oder gerade in Entstehung befindlich sind, ein vibrierender Stadtteil auch, bis hin eben dazu, dass wir dort einfach nah am Wasser sind. Wir haben das Café auf Entenwerder und ich bin einfach gerne dort. Und Hand aufs Herz, ich gucke da auch gerne mal von meinem Balkon aus dem Fenster.
Aber Sie leben nicht da.
Nein, ich lebe nicht da.
Gibt ja auch nur relativ wenige Wohnungen nach den Bombenangriffen von 43 da. Das ist aber ein Stadtteil, der wirklich im Kommen ist, ne?
Absolut. Und es gibt ja dieses eine kleine Stadthaus, das nachgebaut ist, wenn man den Billhorner Deich hochgeht Richtung S-Bahn. Das bewegt mich immer wieder, wenn ich die Geschichte dort vor Augen habe, dass quasi der ganze Stadtteil ausgelöscht war. Und da ist es wirklich ein Wunder, dass bei Hamburg Wasser, also Hamburger Wasserwerke damals ja, noch einiges stehen geblieben ist.
Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz, wo ist es besonders schön?
Ist auch wieder ein Platz bei Hamburg Wasser, nämlich im Hafen. Wir haben ja unser Klärwerk im Hafen am Kölbrand und in der Dradenau, auf der Dradenau. Und mein Lieblingsplatz ist wirklich der Standort Kölbrand-Höft. Wir haben dort ein großes Bürogebäude direkt am Kölbrand. Wenn man da in der 4. oder 5. Etage sitzt, dann hat man das Gefühl, die großen Schiffe, die rammen einen gleich. Also man ist da wirklich auf gleicher Augenhöhe mit den Containern. Und wenn man dann irgendwie den Blick schweifen lässt Richtung Kölbrand, Mündung in die Norderelbe oder Zusammenfluss der beiden, das ist ja quasi das Tor zur Welt. Das ist ein grandioser Ausblick, gerade auch von unseren Faultürmen oben. Wenn man dann in die andere Richtung guckt, da sieht man quasi die ganze Skyline von Hamburg bis hin zur Elfi. Und ich finde den Ort klasse. Bin auch nicht so oft da, zugegebenermaßen.
Der Nachteil ist, man muss bei Hamburg Wasser beschäftigt sein wahrscheinlich, um diese Plätze also auch genießen zu können. Ne?
In der Regel ja. Wir machen da keine öffentlichen Führungen, weil wir auch kritische Infrastruktur sind. Und das ein oder andere Format gibt es sicherlich, wo wir mal dort dann auch unterwegs sind, aber eher in kleinerer Runde. Insoweit auch durchaus ein toller Ort. Da bin ich so vielleicht 10-mal im Jahr etwa.
Ihr Lieblingsstadtteil, haben Sie gesagt, ist Rothenburgs Ort, Ihr Lieblingsgebäude ist dran. Jetzt bin ich schon ganz durcheinander.
Ja, da gibt's bestimmt viele in Hamburg.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with your card and a digital coupon. Then buy one, get one free on our full line sale of tender Tyson chicken with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, komme ich auf die Leishalle relativ schnell. Bin Hand aufs Herz letztes Jahr zum ersten Mal drin gewesen, Corona-bedingt, weil ein großer Teil meiner Zeit in Hamburg Corona geprägt war und da war eben nichts mit Konzerten oder Ähnlichem. Das hat einmal den allgemeinen Aspekt, dass ich finde, es ist ein tolles Gebäude, auch innen drin, mit einer tollen Historie. Zum einen zeigt es ja, welche Stadtgesellschaft oder Bürgergesellschaft wir haben, dass wirklich ein Reeder mit seiner Frau das Ding Anfang des 20. Jahrhunderts gestiftet hat. Dann haben ja meines Wissens die Nationalsozialisten das Ganze umbenannt in Musikhalle. Und spannenderweise, mein Vater, der ist Jahrgang 34, hat in Hamburg Schiffbau gelernt, der berichtet, dass er in Konzerten war als ganz junger Mann, Anfang der 50er. Und wir haben herausgefunden, das war die Musikhalle, die damals noch so hieß. Und da schließt sich für mich dann auch so ein bisschen die Familiengeschichte, der Kreislauf. Und nicht zuletzt ist es einfach ein toller Ort, um Kultur zu genießen. Ich war mit meiner eigenen Familie Anfang des Jahres und eben Ende letzten Jahres jetzt mehrfach dort. Einfach toll.
Ein Gebäude dürfen Sie ja abreißen. Welches trifft es?
Schwierige Frage. Ich würde eigentlich sagen, ich habe es nicht so mit dem Abreißen. Ich kann Ihnen auch sagen, warum.
Das sagen alle, das ist aber nicht die Antwort, die ich hören will.
Hab ich schon befürchtet, Herr Eken. Also vielleicht nochmal auf das Thema zurück insgesamt. Gerade auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Was haben wir für Strukturen, wie gehen wir damit um? Wir sind ja in Deutschland sehr gründlich. Wir bauen wirklich Bauwerke, die theoretisch 500 Jahre halten können. Wenn wir nichts dran machen, steht das Betongerippe immer noch nach 500 Jahren. Dann bauen wir die reißen wir die nach 100 Jahren ab oder auch nach 50. Und das treibt mich ein bisschen um. Wenn ich was abreißen dürfte, ich würde vielleicht, kann sein, dass ich mich da auf dünnes Eis bewege, den Rathausplatz, den Markt dort ein bisschen anders gestalten. Ich finde die Pavillons, die da stehen, nicht so richtig gelungen. Ich weiß nicht, auf wen die zurückgehen, aber ich glaube, wenn man...
Hans-Ulrich Klose und seine Sanierung damals. Aber die stehen auch unter Denkmalschutz, wenn ich mich nicht irre.
Ja, dann gut, standen die Cityhöfe ja auch. Ja. Ich weiß, das ist dünnes Eis, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das doch mal ganz anders gestalten würde, dass man da einfach ganz anderes Leben auf den Platz bekommen würde. Und das wäre vielleicht so ein Thema, wo ich rangehen würde. Wenn es ein eher funktionales Bauwerk sein dürfte, wäre es die S-Bahn-Brücke über die Amsingstraße. Habe ich gerade vorhin wieder gesehen. Ja, ich weiß, wir brauchen die Infrastruktur. Das ist auch gut, dass es die gibt, die S-Bahn-Linie nach Süden, keine Frage. Aber ein Eimer Farbe zumindest wäre ganz nett. Wenn sie gar nicht da wäre, würde es, glaube ich, auch nicht stören. Zumindest vom Ästhetischen her.
Na, jetzt haben Sie ja doch abgerissen. Respekt. Ja, eine der Ideen, warum Sie heute hier sitzen, ist ein schönes Zitat von Ihnen. Sie sprachen nämlich Ende Juni nach diesem ja wirklich sintflutartigen Regen von einem Jahrtausendregen, der jetzt aber häufiger kommt. Damals fielen binnen 20 Minuten 47 Liter auf den Quadratmeter. Muss man eigentlich als Hamburg-Wasser-Geschäftsführer auch so ein bisschen Klimaforscher sein?
Es ist gut, eine gewisse Affinität zu dem Thema zu haben. Klimaforscher würde ich ein bisschen weitgreifend sehen, weil es dafür ja wirklich die Fachleute gibt. Da haben wir wirklich Studien im Haus oder auch die sind veröffentlicht, auf die wir uns dann eher beziehen. Was wir aber haben, sind wirklich meteorologisch geschulte Kolleginnen und Kollegen und Hydrogeologen, die eben hier auch ausgerechnet haben. Also die Intensität genau auf der Stelle ist wirklich ein Jahrtausendereignis. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass Sie sagen, Mensch, paar Wochen später war es doch ähnlich stark an anderer Stelle. Genau, das ist das Entscheidende, an anderer Stelle. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das an derselben Stelle dort wieder passiert, ist eben genau in diesen Zyklen zu sehen. Aber die Ereignisse kommen viel häufiger und deshalb tun wir natürlich gut dran und ich persönlich auch, mit Blick nach vorne zu gucken, was sind die Aufgaben, die sich für uns und auch insgesamt für die Stadt daraus dann ergeben.
Das heißt ja, wenn man also mit dem Thema gar nichts zu tun hat, kann man sich vorstellen, dass die alten Kanalisationen, die alten Abwassersysteme für diese Regenmassen ja auch nicht mehr ausreichen.
Absolut zutreffend. Der erste Gedanke, als man mit der Kanalisation anfing, war ja überhaupt erstmal, also zum einen Schmutzwasser zu bündeln und aus der Siedlung rauszukriegen. Das war ja auch ein Hygienefaktor.
Da sind wir jetzt bei Herrn Lindley, den Sie eben schon angesprochen haben.
Genau. Nach dem großen Stadtbrand 1842 ist er nach Hamburg geholt worden. Und dann kam als zweites das Thema, dass man eben auch Regenwasser ableiten wollte. Und irgendwann hat man angefangen, eigene Regenwassersysteme aufzubauen. Wir haben in weiten Teilen der Stadt, gerade in den äußeren Bezirken, ja eigene Regensiele, also Trennsystem, so nennen wir das.
Was ja auch Sinn ergibt, weil sonst fließt letztlich die Suppe zusammen ab.
Genau, komplett ins Klärwerk. Wir haben da trotzdem immer noch erkleckliche Mengen, die auch als Regenwasser beziehungsweise dann mit Schmutzwasser vermischt Mischwasser im Klärwerk ankommen. Aber wir haben vor allem in den letzten rund 30 Jahren nochmal ein zweites tiefliegendes Abwassersystem gebaut, gerade im Kernbereich der Stadt. Wir nennen das die Abwasserautobahnen. Die haben mehrere Meter Durchmesser oder bis zu mehreren Meter Durchmesser, haben ein großes Einstauvolumen und die helfen uns jetzt bei diesen Ereignissen wirklich schon, die gut zu bewältigen. Umgedreht, wir werden nie ein System haben, das komplett alle Ereignisse komplett abdecken kann. Das wäre einfach unermesslicher Aufwand.
Also das heißt, diese Bilder, die wir jetzt gesehen haben, auch Ende Juni zum Beispiel vom Mühlenkamp, der komplett überschwemmt war, davon müssen wir ausgehen, kann es in Zukunft mehrere Ereignisse geben.
Ereignisse ja. Die Frage ist, wie es uns gelingt, nicht nur das Abwassersystem anzupassen, also größere Siele zu bauen oder an einigen Stellen eben auch nachzubessern, sondern auch Oberflächen anders zu gestalten. Am Mühlenkamp dort war die Situation, das zeigt auch unsere Starkregen-Gefahrenkarte, dass das einfach ein überschwemmungsgefährdeter Bereich ist, aufgrund der Tiefenlage schon allein. Das heißt, auch die Städtebauer müssen da drauf gucken, dass zukünftig eben solche Punkte idealerweise nicht mehr entstehen.
Was kann man denn da tun, damit es zu solchen quasi Überschwemmungen nicht mehr kommt? Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also wie müssen wir die Stadt zurückbauen oder neu gestalten, dass nicht so viel Wasser, wenn es denn schnell fällt, auf die Straßen rinnt?
Ja, das ist eine große Aufgabe, weil ja erstmal die Strukturen so sind, wie sie sind. Ganz banal, Versiegelung reduzieren, also wirklich oberflächennah Einstauflächen herstellen, zum Beispiel Mulden in öffentlichen Bereichen, dass man eben Grünflächen so gestaltet, dass dort Wasser auch aufgenommen werden kann. Idealerweise auch dort versickern, dass eben nicht alles in den Sielen am Ende landet oder eben verdunsten, wenn wir über Teichanlagen sprechen oder eben eingestaute Regenrückhaltebecken. Jetzt ist das natürlich in so einem verdichteten Bereich.
Wollte ich gerade sagen, Mühlenkamp ist ein Teich, schwierig. Ich weiß nicht, ob das so gut ankäme.
Nein, genau, das ist keine Frage. Dort wird das sicherlich nicht gehen. Aber wenn beispielsweise die Siedel dort auch vorbelastet sind durch Regenwasser, das einige hundert Meter oder vielleicht auch Kilometer weiter oberhalb sozusagen anfällt, dann kann man von dort die Belastung reduzieren und sukzessive bei Neubaumaßnahmen, bei Erneuerungen durch diese sogenannte blau-grüne Infrastruktur oder wir sprechen ja auch von Schwammstadt, dafür sorgen, dass das Wasser in der Fläche bleibt und eben gar nicht sich auf den Weg über die Straße, Fahrbahnoberfläche macht oder eben auch die Siedel nicht so belastet dort.
Genau, die Schwammstadt ist ja ein ganz populärer Begriff, auch finde ich, weil er schön beschreibt, was eine Stadt dann sein soll. Sie soll das Wasser wie einen Schwamm auch speichern. Das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass wir natürlich, wenn wir eine lange Trockenheit haben, trotzdem noch Wasser haben.
Genau, wir haben jetzt gerade sehr stark von der Abwasserseite beziehungsweise von Niederschlagsereignissen gesprochen, was dann passiert. Die klassischen Schwammstadt-Elemente, wenn man zum Beispiel eine unterirdische Speicherung hat, wir haben das im Hein-Klink-Stadion in Billstedt, dass dort 500 Kubikmeter unterirdisch gespeichert werden, die kann man dann nicht mehr nutzen. Die fließen danach entweder in die Kanalisation oder versickern dort. Aber denkbar ist, angefangen von Privatleuten, dass die sich eine Zisterne in den Garten bauen, also wirklich das Wasser, das vom Dach kommt, nicht mehr ins Ziel geben und dann dort speichern. Dann kann man es natürlich dort selbst nutzen. Und da wäre eine Zisterne von 5 Kubikmetern schon ganz ordentlich beispielsweise. Bis hin dazu, dass wir sowas eben auch gesamtheitlich denken, in Richtung Wiederverwendung aus eingestauten Regenrückhaltebecken, zum Beispiel Bewässerungswasser für die Stadtreinigung für grüne Zwecke nehmen. Das sind mögliche Konzepte dort.
Und weil Sie gerade von Zisterne sprechen, da erzähle ich einfach mal ein bisschen hier aus meinem quasi eigenen Leben als Eigenheimbesitzer mit einem kleinen Garten. Wir haben auch überlegt, ob es Sinn ergibt, Wasser zu speichern, und haben dann angesichts der Kosten, auch im Vergleich zu dem, was halt Wasser kostet, gesagt, lassen wir sein. Also keiner baut sich eine Zisterne, wenn Wasser so billig ist, oder?
Das ist in der Tat ein Dilemma, wenn man rein wirtschaftlich drauf guckt. War übrigens bei den ersten Photovoltaikanlagen ja ähnlich oder Solarthermieanlagen. Und in der Tat, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Das Trinkwasser, so wie wir es heute liefern und auch in Zukunft liefern wollen in der Qualität, das ist eigentlich für den Wert, den es hat, viel zu billig. Ich sag das mal so unumwunden.
Also Wasser muss teurer werden.
Das ist eine gute Frage, weil wir umgekehrt ja auch den Anspruch haben, die sogenannte zweite Miete nicht unnötig zu erhöhen. Die Menschen sind wirklich stark belastet, also die ganze Gesellschaft durch steigende Energiepreise, durch eben auch Kosten fürs Wohnen und ähnliche Dinge. Das ist ein Dilemma in der Tat. Also eigentlich um ein erwünschtes Verbrauchsverhalten oder eben auch ihre Investitionsentscheidung pro Zisterne zu wenden, wäre es hilfreich, wenn der Wasserpreis deutlich höher wäre. Da würden uns aber die Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker nicht zu Unrecht aufs Dach springen. Das ist wirklich ein Dilemma. Gucken Sie sich an bei der Energie. Vor 20 Jahren oder 25 Jahren hat eine Partei gefordert 5 Mark pro Liter Kraftstoff, was sicherlich ein sehr gutes Steuerungsinstrument wäre. Jetzt haben wir diese damalige Wunschvorstellung, die ja mittlerweile keine mehr ist, vor 2,5 Jahren gehabt, einfach aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und prompt haben wir dann auf Bundesebene eine Energiepreisbremse bekommen, also auch beim Kraftstoff, diese 3 Monate Ermäßigung. Also es ist immer zweischneidig. Insoweit gehört auch zumindest im Privaten ein bisschen Idealismus dazu.
Dann denken wir nochmal drüber nach. Aber insgesamt muss man ja sagen, ist Hamburg ja, was die Wasserseite betrifft, eigentlich noch glücklich. Denn wir haben auf der einen Seite aufgrund der Topografie kein Ahrtal-Desaster zu befürchten. Und wir haben eigentlich genug Trinkwasser, oder?
Um mit dem zweiten anzufangen, Sie hatten eingangs die Intensität des Starkregenereignisses im Juni genannt. Die Intensität, nicht die Dauer, aber die Intensität dieser 20 Minuten war wie im Ahrtal. Also wenn das da mehrere Stunden so geblieben wäre, gut, es war im Stadtpark, da wäre vielleicht nicht ganz so viel Schlimmes passiert wie im Ahrtal. Ich möchte das auch nicht vergleichen insgesamt. Also da sind wir hier auch aufgrund der Höhenlagen weit von weg. Aber insgesamt ist es so, das sagen auch die Studien, die wir eingangs erwähnt hatten, auch von Forschern, renommierten, die sagen, auch durch den Klimawandel werden wir in Norddeutschland, gerade auch in unserer Region nördlich der Elbe hier in Hamburg und um Hamburg, mehr Niederschläge bekommen im Winterhalbjahr. Und das noch Winterhalbjahr mehr. Noch mehr, genau. Dafür kann es dann im Sommer auch mal trockener oder heißer werden. Und die Grundwasserneubildung, wir haben ausschließlich Grundwasser bei Hamburg Wasser aus knapp 400 Brunnen, die wir nutzen, in Hamburg überwiegend, aber auch in Schleswig-Holstein und ein bisschen in der Nordheide, genauso.
Die sind ja auch immer ganz begeistert.
Ja, das ist so leider, sage ich mal. Die Grundwasserneubildung findet aber im Winterhalbjahr statt, weil wenig verdunstet oder fast nichts und die Vegetation nichts aufnimmt. Und solange eben die Situation so bleibt, und da sagen wirklich die Prognosen fast einhellig, wir werden bis zum Ende des Jahrhunderts mehr Niederschläge im Winter bekommen, da werden wir genug Grundwasser haben. Insoweit mache ich mir da keine Sorgen. Also Alarmismus ist nicht angebracht, aber wir müssen natürlich die Augen offen halten und zu vernünftigem Umgang weiter anregen mit dem Wasser.
Weil wir eben kurz über die Lüneburger Heide sprachen, da gibt es ja schon Konflikte und Kritik daran, dass die Hamburger angeblich quasi die Nordheide abpumpen.
Ja, genau. Das fängt mit der Wortwahl an, Herr Iken, mit dem Abpumpen. Das nennen die gerne so. Kann man machen, kann man sagen. Wir fördern da Grundwasser. Und ich habe gerade gestern eine Radtour 40 Kilometer durch die Heide gemacht. Und habe an der Luhe zwischen Putensen und Westergellersen gesehen, da hat man schon im 19. Jahrhundert Luhewasser verrieselt. Oder es gibt Orte, die heißen Dröge-Niendorf. Das heißt, die Ecke war schon immer ein bisschen trocken. Also da ist mit Sicherheit, auch nach dem, was unsere Gutachterinnen und Gutachter sagen, keine Trockenheit durch das, was wir als Hamburg dort machen. Davon versuchen wir, die Menschen auch zu überzeugen, die ja übrigens umgekehrt auch von Hamburg leben, wirtschaftlich, wenn sie in Hamburg arbeiten oder ihre Produkte nach Hamburg liefern. Aber das ist auch ein Dilemma, weil wir sagen, Infrastruktur geht nur miteinander. So eine abgeschottete ist sie natürlich nicht, Hamburg. Hamburg ist weltoffen. Aber so ein begrenztes Gebiet von 750 Quadratkilometern mit fast 2 Millionen Menschen, das kann man nicht nur aus sich selbst heraus versorgen. Genauso beim Stromnetz. Übertragungsnetze oder im Gas, die sind überregional. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Miteinander wünschen und nicht dieses, die da in Hamburg und wir hier in der Nordheide. Wir arbeiten dran, aber es ist nicht einfach.
Stichwort Miteinander. Wenn ich so durch die Stadt fahre und die vielen Baustellen sehe, sehe ich oft auch ein Schild von Hamburg Wasser. Wie viele Baustellen haben Sie denn gerade in der Stadt?
Oh, das ist eine gute Frage. Wir haben, wenn man die kleineren Baustellen mitzählt, sicherlich eine dreistellige Zahl, irgendwie 1000 Maßnahmen im Jahr. Da sind dann auch kleine Rohrbrüche mit dabei. Wir haben, wenn ich die monatliche Liste mir angucke, so eine Größenordnung von etwa 30 Großbaustellen. Und groß heißt dann wirklich, da sind dann auch Dinger wie Elbchaussee dabei oder Wellingsbüttler Landstraße. Und die sehe ich auch und freue mich natürlich auch nicht immer, wenn ich dann mal da im Stau stehe oder eben auch angesprochen werde. Aber es geht nicht ohne.
Gab es eigentlich auch einen Sanierungsstau oder ist es nur so die Wahrnehmung, dass es immer mehr Baustellen werden? Weil eigentlich ist ja in den letzten Jahrzehnten auch viel investiert worden, aber gefühlt mit weniger Baustellen.
Zum einen ist es so, dass weite Teile der Infrastruktur nach dem Krieg entstanden sind. Gerade auch bei der Erschließung neuer Wohnsiedlungen hat man viel gebaut. Das sind Leitungen, die einfach schlicht in den ersten Jahrzehnten keine Erneuerung brauchten. Gerade diese Systeme kommen jetzt in die Jahre. Da müssen wir dran gehen, um ajour zu bleiben. Dann haben wir natürlich teilweise die bis zu 180 Jahre alten Stammsiele hier in der Innenstadt, die wir auch nochmal in Angriff nehmen. Das war übrigens mit einer Motivation, die tiefliegenden neuen Siele zu bauen, damit wir das Wasser umleiten können, dann an die anderen in der Sanierung rangehen können. Ein Sanierungsstau würde ich nicht sagen. Also gerade bei Wasserabwasser haben unsere Vorgängerinnen und Vorgänger einen guten Job gemacht. Wir müssen aber dranbleiben und das heißt, wir müssen gerade wenn diese Zyklen jetzt kommen, diese langen, großen Längen, die eben dann bis zu 80 Jahre alt sind, zustandsorientiert, die also dann wirklich erneuerungsbedürftig sind, die müssen wir in Angriff nehmen. Und das kommt parallel zur Energiewende, zum Ausbau der Energienetze, zu vielen auch in den letzten Boomjahren Hochbaustellen, die ja auch mal eine Spur oder zwei brauchen. Gerade auch, wenn ich auf die Willy-Brandt-Straße gucke, einige Verschwenkungen, da sind auch Hochbaustellen. Ja, und da sind wir natürlich mit dabei. Ich muss einräumen, keine Baustelle ist ideal. Ideal wäre eine Welt ohne Baustellen, aber dann würden wir in 20 Jahren wieder anfangen, Häuschen mit dem Herzchen drauf in den Garten zu stellen. Das will ja auch keiner.
Das ist wohl wahr. Können Sie denn zumindest sagen, es wird besser in 5 Jahren, dann haben wir das meiste geschafft oder geht dann die andere Sanierung wieder von vorne los?
Von vorne los eher nicht, weil die Leitungen, die wir jetzt gerade auch massiv eben erneuern, natürlich dann viele Jahrzehnte halten. Meine Zielvorstellung wäre übrigens, dass die Dinger 200 bis 300 Jahre halten, dass wir eigentlich aus Materialgründen gar nicht mehr ran müssen. Aber de facto, wir haben noch eine Menge vor der Brust, weil eben gerade diese 80 Jahre der 50er, 60er Jahre erst jetzt gerade kommen.
Und da war eine Menge Schrott dabei, ne? Also von der Qualität?
Das ist vor allem dann auch das Material. Also Graugussleitungen beispielsweise sind sprödes Material. Die vertragen auch wenig Erschütterungen. Gerade in Wohnstraßen sind das eher kleinere Dimensionen, die dann auch mal wirklich brechen. Das sind übrigens hauptsächlich unsere Rohrbrüche, die wir so tagtäglich haben, nicht die ganz großen Dinger. Dann würde ich nicht ausschließen, dass im Wiederaufbau nach dem Krieg auch mal statt Sand einfach Schutt über die Leitungen geschmissen wurde. Sowas habe ich auch schon gesehen. Aber die haben einfach damals, die haben irre Längen gebaut. Das ist eine große Herausforderung für uns, das dann auch so wieder hinzukriegen. Also insoweit würde ich da kein Fingerpointing in die Vergangenheit machen. Ich denke eher, dass einfach, wenn wir mit Blick nach vorne auf Oberflächen gucken, gerade eben auch Schwammstadtelemente machen, viele Neugestaltungen, auch jetzt am Jungfernstieg werden ja diese blau-grünen Elemente aufnehmen, zumindest die Baumelemente. Es wird einfach viele Maßnahmen in der Stadt geben, nicht zuletzt eben auch Ausbau der Stromnetze für die Energiewende oder eben des Fernwärmenetzes. Das kommt alles zusammen, da kann ich leider keine Entwarnung geben.
Also tapfer bleiben.
Tapfer bleiben und was wir natürlich tun, Da reißen wir uns gemeinsam mit den Kollegen der anderen Leitungsträger und auch den Behörden wirklich ein Bein aus, was Koordination angeht. Projekte gemeinsam machen, siehe Wellingsbüttler Landstraße oder Elbchaussee oder auch damals die Querung der A7, weil wir eben sehen, gemeinsam geht es besser. Auch da gilt, Infrastruktur kann man am besten gemeinsam anfassen. Jetzt kann man nicht die Stromnetze zwingen, 20 Jahre altes Kabel zu erneuern, nur weil wir die 80 Jahre alte Trinkwasserleitung erneuern. Das ist so ein bisschen auch ein Dilemma. Aber wir arbeiten an Optimierungen.
Ich kann mich erinnern an eine, wie ich fand, sehr sympathische Kampagne von Hamburg Wasser. Unser Ziel ist klar, irgendwie Schwimmen in der Alster hieß das, glaube ich. Könnte auch schon 25 Jahre her sein. Wir haben ja das Ziel erreicht. Freuen wir uns eigentlich ausreichend dafür, darüber?
Also innerlich auf jeden Fall. Ob wir es genug feiern oder ob es in der Öffentlichkeit bewusst genug ist, da bin ich eher skeptisch. Also das ist jetzt natürlich nicht unser Hauptjob, tagtäglich die Trommel dafür zu rühren. Aber das war ja mit ein Anlass, damals Titelsponsor des Triathlons zu werden. Und de facto, mir ist kein Triathlon der letzten 20 Jahre in Erinnerung, wo nicht geschwommen werden konnte in der Alster.
Einmal war es zu kalt, da mussten, glaube ich, alle mit Neoprenanzug starten, aber da
ja,
kann das Wasser
dann
nichts für.
Das ist ein anderes Thema. Da fürchte ich ja, dass der Klimawandel eher dafür sorgen wird, dass wir sowas dann nicht mehr sehen, solche Bilder. Ich erinnere mich, ich bin 2019 das einzige Mal bisher wirklich mitgeschwommen, beim Triathlon auch. Und da habe ich in Erinnerung, das war samstags morgens um 7:30 oder sowas, unchristliche Zeit. Die Luft war 14 Grad und die Binnenalster war 16 Grad.
Na, dann geht's.
Das war richtig schön warm.
Nur dann am Ende durch die kleine Alster zu schwimmen, unter der Brücke, das ist relativ hart, ne? Wenn die Ratten von rechts und links grüßen.
Die habe ich nicht gesehen, ach so, muss ich wirklich sagen. Du hast
die Brille abgesetzt.
Ja, genau. Ich bin ohne Brille geschwommen. Ich hatte eine Schwimmbrille nach meiner Erinnerung auf. Und das ist natürlich so ein Gewusel auch da. Da merkt man nicht so viel. Also ich habe da nichts wahrgenommen in der Richtung. Die gibt es natürlich. Ob es die jetzt speziell da dann gibt oder gab, weiß ich nicht. Aber de facto fand ich das kein schlechtes Erlebnis. Hat mir sogar Spaß gemacht.
Ja, und wenn wir jetzt gesehen haben, in Paris wurde ja Mengen an Geld investiert, damit die Seine für die Wettbewerbe sauber genug ist. Bei uns hat die Alster eigentlich nie Probleme gemacht. Das ist ja wirklich ein Erfolg der Wasserreinhaltung.
Ja, das ist ein Erfolg der Entlastungsprogramme, die unsere Vorgängerinnen und Vorgänger gemacht haben. Dadurch, dass eben diese großen Siele gebaut wurden, gibt es weniger Momente, in denen aufgrund des starken Regens dann eben auch Abwasser mal direkt in die Gewässer fließt. Also Alster-Entlastungsprogramm gab es damals, Innenstadt-Entlastungsprogramm und das zahlt sich jetzt aus. Ist aber ein Thema, wo man auch einen sehr langen Atem braucht. Die ersten Überlegungen gab es da in den 70ern, frühen 80er Jahren. Und das hat dann eben auch zwei Dekaden gedauert, bis es dann soweit war letzten Endes.
Ich war jetzt im Sommer in Kopenhagen, da gibt es überall öffentliche Badestellen, die man einfach ganz einfach an der Ostsee errichtet hat. Warum gibt es das eigentlich hier in der Alster?
Das hat verschiedene Gründe, soweit ich das weiß. Ist nicht in der Verantwortung von Hamburg Wasser.
Klar.
De facto, wenn man einmal das Fass aufmacht, dass man eben sagt, wir erlauben das Baden in der Alster, dann wird man in Zeiten, in denen es vielleicht nicht gewünscht ist, aus vielleicht auch Sicherheitsgründen, stellen sich vor, zu einem Zeitpunkt, wenn eine Großveranstaltung auf dem Jungfernstieg ist, auch Demos oder ähnliches, baden da Leute, das wird dann unkontrolliert und man kann es dann einfach nicht mehr kontrollieren, auch was die Sicherheit angeht. Und ich würde anstelle der Verantwortlichen eben sowas immer auch mitdenken wollen. Und ich glaube, das ist somit ein Punkt, der dazu einfach führt, dass man das dort dann eher nicht macht. Bis hin dann zu nächtlichen Veranstaltungen, die dann irgendjemand da veranstaltet.
Also doch lieber in der Elbe schwimmen.
Habe ich noch nicht gemacht. Hand aufs Herz, da sehen wir immer wieder tragische Unfälle, die da passieren. Da würde ich eher aus strömungstechnischen Gründen von absehen, weil das wirklich tückisch ist und das ist sehr, sehr tragisch. Jeder verunfallt ist da einer zu viel.
Wenn wir jetzt zum Abschluss halt noch mal ein bisschen wieder in die Zukunft schauen, wie entwickelt sich eigentlich der Wasserverbrauch in so einer Stadt? Rechnen Sie damit, dass der deutlich zunimmt, dass der vielleicht sogar zurückgeht, weil Industrie abwandert? Wie plant man die Wassergeschäfte für 2040?
Schon vor 10 Jahren, hätte ich jetzt fast gesagt. Also warum? Unsere Wasserbedarfsprognosen gehen bis 2050 aktuell, also 25 Jahre in die Zukunft. Wir sind kurz davor, den Horizont um 5 Jahre nach vorne zu schieben. Weil einfach bei dem Erfordernis, ein neues Wasserwerk zu bauen, haben wir gerade nicht in der Pipeline, aber eben die Kapazität zu erweitern in bestehenden Anlagen, da braucht man langen Atem. Da braucht man typischerweise 10 Jahre für. Wenn es um Wasserrechtsverfahren geht, noch viel länger. Und wir haben ja den Auftrag, eine möglichst sichere Wasserversorgung zu garantieren, zu gewährleisten vom Senat. Das heißt, wir gucken nach 2050. Und wir sehen erfreulicherweise, dass der spezifische Verbrauch je Kopf leicht zurückgeht. Also die Leute sind verantwortungsvoll mit dem Wasser schon. Da kann man ruhig noch weiter dran arbeiten, aber da sind wir auf einem guten Weg. Nur die Bevölkerungszahl, da gehen wir davon aus, dass die in der zweiten Hälfte der 30er bis dahin noch weiter ansteigt. Und das ist nochmal ein Treiber. Also insoweit gehen wir von einem leichten Anstieg des Wasserbedarfs aus.
Ich bin ja so ein Öko der ersten Stunde und damals wurde teilweise auch in Eigenbau geguckt, dass man Regenwasser in Zisternen irgendwie nutzt, zum Beispiel für die Klospülung, aber auch für das Wäschewaschen, um so Wasser zu sparen. Ist das eigentlich in Hamburg ökonomisch und sinnvoll oder haben wir genug Wasser, dass wir sagen, wir müssen für diese Bedarfe nicht irgendwie zwischen Brauchwasser und Trinkwasser trennen?
Zwei Seelen schlagen auch in meiner Brust. Um ein bisschen literarisch zu werden. Also erstmal, das eine ist, wir sehen eine sichere Wasserversorgung. Wir entnehmen weniger als ein Fünftel der jährlichen Grundwasserneubildung in unserem Einzugsgebiet für unsere Trinkwasserversorgung. Insoweit sehen wir gute Chancen, den Bedarf auch in Zukunft abzudecken. Das zweite ist, auch wiederum ein Dilemma, ähnlich wie mit Ihrer Zisterne, Herr Iken. Die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wenn man überlegt, die Toilettenspülung, wenn man 10-mal pro Tag geht, sind 30 Liter. Ein typischer Duschvorgang sind 40 Liter. Die Frage ist, baut man für 30 Liter pro Tag ein zweites Wassersystem ins Haus ein? Kann man vielleicht bei Neubauten, erhöht aber auch dann wieder die zweite Miete, und zwar durch direkten Immobilien- und Betriebskosten. Und das kann man mit dem aktuellen Wasserpreis nicht einsparen. Gleichwohl haben wir entsprechende Projekte, zum Beispiel Jenfelder Au, wo wir ein sogenanntes Gray heißt das Projekt, Grauwasserrecycling machen und uns angucken, wie sowas gehen kann, zumindest dort für Bewässerungszwecke. Aber in großem Stil ist das problematisch und auch das muss man gut vorherdenken.
Ja, spannend, die Wasserzukunft in dieser Stadt sich anzuschauen. Herr Hannemann, ich danke für Ihre Zeit und bin gespannt, wie wir dann in 30 Jahren mit unserem Wasser umgehen.
Sehr gerne und ich komme gern wieder, Herr Iken, in 30 Jahren.
In 30 Jahren, dann lade ich Sie heute schon mal ein und Sie, die zugehört haben, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.